Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. In der heutigen Folge sprechen wir mit Professor Dr. Anna Stöckel, Neurobiologin und Juniorprofessorin für Neuroethologie an der Universität Konstanz. Sie erforscht, wie Insekten ihre Umwelt wahrnehmen und welche neuronalen Prozesse ihr Verhalten steuern. Besonders fasziniert sie das visuelle System von Nachtfaltern, die selbst bei minimalem Licht außergewöhnlich gut sehen und navigieren können. Im Gespräch mit Helmut Finke, Professorin Stöckel, spannende Einblicke in ihre Forschung. Wie funktioniert das Sehen bei Insekten mit ihren komplexen Facettenaugen? Welche Anpassungen ermöglichen es Nachtfaltern, selbst bei Sternenlicht Farben zu erkennen? Und was kann uns das alles über allgemeine Prinzipien der Gehirnfunktion und Sinneswahrnehmung lehren? Außerdem thematisiert sie die Auswirkungen von Lichtverschmutzung und wie künstliches Licht das Verhalten von nachtaktiven Tieren beeinflusst. So, jetzt freuen Sie sich mit mir auf einen Einblick in die faszinierende Welt der Insektenneurowissenschaft. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn.
Ich begrüße heute im Cortices Podcast Gespräch Anna Stöckel, Neurobiologin und Insektenforscherin. Willkommen.
Dankeschön.
Frau Stöckel, Sie sind Juniorprofessorin für Neuroethologie. Wie kann man das denn definieren? Was genau ist das Neuroethologie? Ist das einfach Verhaltensforschung mit Blick ins Gehirn?
Im Grunde kann man das so sagen. Die Idee, das setzt sich quasi aus zwei Fachbereichen zusammen, der Neurobiologie und der Ethologie, also der Erforschung des Gehirns und neuronaler Prozesse und der Verhaltensforschung. Und die Neuroethologie interessiert sich dafür, was die neuronalen Grundlagen des Verhaltens sind.
Mhm. Nun haben Sie ja als Spezialgebiet die Untersuchung von Insekten. Wie kamen Sie denn selber in Ihrer Biografie zur Neuroethologie und wie zu den Insekten?
Ja, mit der Neuroethologie habe ich quasi zuerst angefangen, wenn man so will. Also mein Weg in diesen Fachbereich ging eigentlich über das Sehen. Also ich habe mich schon tatsächlich zu Schulzeiten, hatten wir mal einen Schwerpunkt zum Sehen und dann durch mein Bachelorstudium sehr für das Sehen interessiert. Und zwar wirklich, wie kann unser Sehsystem uns helfen, unsere Umwelt zu begreifen, was für Informationen extrahiert der Sehsinn und auch wie funktioniert er bis ganz ins Zelluläre. Und das war so mein Weg in die Sinnesforschung und dann kombiniert mit Verhaltensforschung bin ich quasi in die Neuroethologie gerutscht. Aber ich habe am Anfang überhaupt nicht mit Insekten gearbeitet. Also ich habe angefangen mit Fischen zu arbeiten, mit Amphibien zu arbeiten. Habe auch mal kurz mit Mäusen gearbeitet und fand tatsächlich, bevor ich zu den Insekten kam, Insekten ziemlich gruselig und abschreckend, wenn man ehrlich ist. Und habe aber dann mehr und mehr durch andere Forschungsgruppen erfahren, dass das ein sehr, sehr spannendes Modell für die Forschung ist und hatte dann die Chance, während einem kurzen Forschungsaufenthalt noch als Studentin in Schweden meinen zukünftigen Doktorvater kennenzulernen, der ganz faszinierende Insektenforschung gemacht hat und habe dann tatsächlich beschlossen, vielleicht springe ich über meinen eigenen Schatten und schaue mir diese Insekten mal genauer an, weil das Forschungsthema fand ich sehr spannend und habe dann quasi mit meiner Promotion mit den Insekten angefangen.
Okay, ja, ich nehme an, dass man für die Forschung ein nicht allzu kompliziertes Gehirn erstmal haben will, oder? Also wenn man so an den Menschen denkt und an das visuelle System, das ist natürlich auch sehr spannend, aber irgendwie auch kompliziert. Die Insekten sind vermutlich wesentlich einfacher.
Genau. Also die Insekten haben deutlich kleineres Gehirn. So das größte Insektengehirn, würde ich sagen, hat ungefähr 1 Million Nervenzellen. Unser Gehirn hat knapp unter 100 Milliarden Nervenzellen, also deutlich, deutlich kleiner. Aber, und das ist der eigentliche Grund, warum wir die Insekten, die wir dann verwendet haben, für meine Doktorarbeit verwendet haben, ist, dass Insekten trotzdem wahnsinnig spezialisiert in vielen Bereichen sind und auch richtig, richtig gut in dem, was sie machen. Also der Grund, warum mein Doktorvater an Insekten, im speziellen Fall an Nachtfaltern, für das Nachtsehen gearbeitet hat, ist, dass es eben Nachtfalter gibt, die selbst bei Sternenlicht noch fantastisch gut sehen und sich wirklich auch mit den Sehfähigkeiten von Vertebraten, von Säugetieren und auch von Menschen bei Nacht messen können.
Mhm. Ja, tatsächlich, welche Insekten sind es denn? Sie hatten gerade Nachtfalter erwähnt. Mhm. Sie arbeiten mit Nachtfaltern?
Genau, also wir arbeiten jetzt in meiner Arbeitsgruppe, also mit den Nachtfaltern bin ich zu den Insekten gekommen. Das war so das Erste, womit ich während meiner Promotion gearbeitet habe. Und wir arbeiten immer noch an Nachtfaltern und dazu muss ich auch sagen, an ganz speziellen Nachtfaltern. Das sind Falter aus der Familie der Schwärmer, nennt man die. Das sind Falter, die wie Kolibris quasi vor Blüten schweben, gar nicht drauf landen, wenn sie Nektar trinken und haben einen ganz, ganz langen Rüssel, den sie quasi zum Nektar trinken wie so ein Strohhalm benutzen. Und Die hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gesehen in dieser Familie der Nachtfalter. Der Schwärmer gibt es auch tagaktive Schwärmer, das Taubenschwänzchen zum Beispiel. Und wann immer man in Deutschland von Kolibri-Sichtungen hört, hat wahrscheinlich jemand ein Taubenschwänzchen gesehen. Und die haben wir tatsächlich auch im Labor. Also wir haben tagaktive und nachtaktive Schwärmer.
Sind die so groß, dass man sie mit Kolibris verwechseln kann?
Ja, nicht, also gut, mit den allerkleinsten Kolibris vielleicht. Aber wir haben ja hier in Europa auch keinen guten Vergleich, weil wir Kolibris nicht so oft sehen. Aber der Flug und das Schweben vor den Blüten ist wirklich vergleichbar mit Kolibris. Aber die sind schon ein ganzes Stück kleiner als so die durchschnittlichen Kolibris.
Sind die Insekten, eben speziell die Nachtfalter, deswegen interessant, weil die ja nachts unterwegs sind und also mit sehr wenig Licht auskommen müssen?
Genau, also das war der erste Grund, warum ich mich für die Nachtfalter interessiert habe, weil die allermeisten davon auf das Nachtsehen spezialisiert sind und wirklich auch, das würde man gar nicht denken, man könnte ja erwarten, sie nutzen erstmal andere Sinne, um sich nachts zu orientieren, aber tatsächlich sich auch ganz stark auf ihren Sehsinn verlassen, obwohl es nachts so wenig Licht gibt, also dass sie ganz speziell daran angepasst sind, dass es so wenig Licht gibt.
Kann man denn sagen, das wäre so mein erstes Vorurteil, dass Wesen mit einem derart kleinen Gehirn einfach nur feste Verhaltensprogramme gewissermaßen verdrahtet haben können und die halt abrufen, wohingegen dann höhere Säugetiere einfach mehr Verhaltensflexibilität zustande bringen?
Das kann man auf jeden Fall im Allgemeinen so unterstreichen. Also dass Insekten weniger flexibel in der Ausprägung ihrer Verhaltensweisen sind. Und das ist das Interessante, weil da denkt man gemeinhin nicht immer dran, dass sie ausgesprochen gut sein können in dem, was sie tun. Also, dass unsere Falter ausgesprochen gut sein können, vor allem in ihren Flug zu steuern, mit Geschwindigkeiten nachts durch den Wald zu fliegen. Da könnten wir nicht mal im Traum daran denken, in der Geschwindigkeit hinterher zu rennen, sicher hinterher zu rennen, ohne uns den Hals zu brechen. Blüten anzufliegen, bestimmte Blüten auszusuchen, von denen sie speziell fressen. Also hochspezialisiert in ihren Verhaltensweisen zu sein und diese auch fantastisch durchführen zu können, im Gegensatz zu vielleicht ein bisschen breiteren Verhaltensspektrum und vor allem flexibleren Verhaltensspektrum. Das heißt aber nicht, und ich glaube, das ist wichtig, dass Insekten keine Flexibilität zeigen in ihrem Verhalten und dass sie nicht zum Beispiel etwas lernen können. Also gerade blütenbesuchende Insekten sind fantastisch darin, zum Beispiel Farben zu lernen, Gerüche zu lernen und mit Blüten zu assoziieren, wenn sie dort Nektar finden und sich durchaus auch Dinge über Tage, manchmal über Wochen merken zu können.
Okay, das wäre der Zugang der Verhaltensforschung, aber jetzt schauen Sie ja auch ins Gehirn, ins Insektengehirn. Wie schaut man denn ins Insektengehirn? Also bei den Menschen würde man sagen, naja, den legen wir ins Scanner und dann gibt es eine funktionelle Magnetresonanztomographie oder irgend sowas, aber das Insekt zappelt ja herum, das wird nicht im Scanner liegen.
Ja, also ich meine, es gibt verschiedene Wege ins Insektengehirn. Die frühesten Wege sind auch Dinge, die wir immer noch im Labor so durchführen, sind die Wege über die Anatomie. Das war ja beim Menschengehirn auch nicht anders, dass man sich erstmal ein anatomisches Bild macht und auch anatomisch schon sehr viel über die Struktur des Gehirns, über einzelne Nervenzellen, über deren Verschaltungen lernen kann und auch über die Gewichtung im Gehirn zum Beispiel, dass man sich anschauen kann, welche Bereiche verarbeiten denn visuelle Informationen, welche Bereiche verarbeiten denn zum Beispiel Riechinformationen. Interessanterweise bei unseren Faltern ist es so, dass ein überwiegender Teil des Gehirns, fast 2/3 des Gehirnvolumens, visuelle Reize verarbeiten und man daran auch schon sehr klar erkennen kann, worauf legen die Tiere in Anführungszeichen den Schwerpunkt. Also es ist das eine anatomisch und das andere ist aber wirklich funktionell, also Aktivität auch zu messen. Und da gibt es verschiedene Wege. Was wir im Labor machen, ist, dass wir wirklich von einzelnen Nervenzellen Aktivität ableiten können mit ganz, ganz feinen Elektroden, die wirklich in eine einzelne Nervenzelle eindringen und dort die Aktivität messen können. Bis zu, dass es, sagen wir mal, größere Elektroden gibt, die Gruppen von Nervenzellen ableiten können. Ein bisschen so kann man sich vorstellen wie beim EEG bei den Menschen, wo wir das von außen am Schädel machen. Wir können das auch innen im Gehirn machen und damit etwas größere Spezifizität bekommen.
Ja, wobei es bei Menschen bei Hirnoperationen auch Elektroden gibt.
Genau, das wäre der nächste Punkt gewesen, genau. In speziellen Fällen bei Menschen gibt es eben genauso, also es ist das gleiche System, wenn man so will. Und das andere, was vielleicht ein bisschen mehr dem funktionellen Bildgebung bei Menschen ähnelt, ist, dass wir auch in Insekten Aktivität von Nervenzellen quasi mit Mikroskopen messen können, indem man sich anschaut, wenn Nervenzellen aktiv sind, wird viel Kalzium ausgeschüttet. Das Kalzium kann man bildgebungstechnisch sichtbar machen, indem man Fluoreszenzfarbstoffe daran koppelt. Und dann kann man quasi auch, selbst mittlerweile bei kleinen Insekten, nicht bei unseren Faltern, aber bei kleineren Insekten, ganze Gehirn oder die Aktivität eines ganzen Gehirns zu einem Zeitpunkt quasi sichtbar machen und messen.
Ah, das heißt, man kriegt dann die zeitliche Auflösung der neuronalen Anregungen und kann die mit dem Verhalten korrelieren.
Ja und nein. Also die zeitliche Auflösung bei diesem bildgebenden Verfahren, nenne ich sie mal, ist nicht ganz so gut, wie wenn man die Aktivität einzelner Nervenzellen misst. Noch nicht, aber da werden nur noch einige Jahre dauern, denke ich, dann ist das vergleichbar. Das mit dem Verhalten ist ein bisschen schwieriger, weil um die Aktivität des ganzen Gehirns messen zu können, muss das Tier unter einem Mikroskop sitzen. Das heißt, das Verhalten ist stark eingeschränkt, aber es ist durchaus schon möglich, vor allem bei Fruchtfliegen, aber auch bei einigen anderen Insekten wird es mehr und mehr etabliert, dass die Tiere zumindest laufen, zum Beispiel auf einem Ball laufen, also auf der Stelle quasi laufen, aber sich bewegen, auch steuern können, wo sie hin sich bewegen oder auch auf der Stelle quasi fliegen. Aber sie können sich nicht im Raum bewegen oder eine Blüte anfliegen oder ähnliche Dinge.
Ja. Genau. Ja, dieselbe Frage hätte ich bei den Elektroden. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Genau. Also da ist dann so ein kleines Tier, das hat Elektroden im Hirn und das kann sich aber doch nicht natürlich verhalten dann.
Genau, also es kann sich nur begrenzt, was funktioniert ist, dass die Tiere quasi auf der Stelle fliegen. Was mehr und mehr gemacht wird, ist, dass man dem Tier quasi eine künstliche Umgebung baut, also mit Hilfe von virtueller Realität quasi die Umgebung vorspiegelt. Und wenn das Tier sich dreht oder versucht sich zu drehen, dass die Umgebung sich quasi mitgeht, dass man dem Tier den Eindruck vermittelt, es würde sich natürlich verhalten. Wobei man sagen muss, auch Insekten sind nicht so primitiv, dass sie nicht merken, dass irgendwas an der Rückkopplung nicht stimmt, also dass sie sich offensichtlich nicht vorwärts bewegen, weil dafür würden sie auch Luftzug spüren und andere Reize aktiv werden, die in dem Fall nicht aktiv werden. Tatsächlich denke ich, ist es nur noch eine Frage von einer relativ kurzen Zeit, bis man wirklich in fliegenden Insekten, in laufenden Insekten ist das schon möglich, Elektroden ins Gehirn implantiert und während die Tiere sich bewegen, die Aktivität misst. Das Problem an der Sache sind gerade im Grunde vor allem die Batterien. Die sind zu schwer, um die technischen Gerätschaften, die man quasi braucht, auf dem Tier zu betreiben. Also das geht, wenn das Tier läuft. Dann kann man quasi ein Kabel befestigen und kann alles andere außerhalb der Box, wo das Tier läuft, machen. Bei fliegenden Insekten müsste man irgendwie das ganze Equipment, was die Aktivität misst, auf dem Tier haben und die entsprechenden Batterien, um das alles zu betreiben. Und das ist mittlerweile noch zu schwer.
Wollte ich gerade fragen, gibt es nicht ganz dünne und damit auch leichte Kabel, an denen dann ein fliegendes Insekt hängen
genau,
kann?
Genau, man könnte es ans Kabel hängen, aber dann kann es natürlich auch nicht besonders weit fliegen. Der Traum wäre, und da arbeiten auch viele Arbeitsgruppen dran, und ich denke, wie gesagt, dass sich das durchaus realisieren lässt, dass man quasi eine Box auf dem Tier befestigt, die misst die Aktivität der Nervenzellen. Das gibt es schon zum Beispiel bei vielen Vögeln, bei Zugvögeln, wo die Boxen dann die Position der Tiere messen, dass man sowas noch ein bisschen kleiner, noch ein bisschen leichter baut, dass man es auf Insekten verbauen kann.
Naja, das klingt trotzdem alles so, als ob dann sowohl die Versuchsleiterin als auch der Falter Geduld braucht.
Ja gut, aber ich glaube, das ist egal, bei welcher Forschung immer der Fall. Ja.
Was kam denn nun bisher raus dabei? Wie muss man sich den Aufbau eines Insektengehirns vorstellen? Und das hängt vielleicht davon ab, von welcher Art von Insekten wir reden. Wie ist das denn? Also was haben die Facettenaugen vermutlich? Und wie geht es nach diesen Augen weiter?
Genau. Okay, fangen wir mal bei den Augen an. Also die Augen sind ja auch sehr prominent. Also jeder, der ein Insekt anschaut, wird auf jeden Fall die Augen identifizieren können. Die sitzen bei den meisten seitlich am Kopf. Und gerade bei den Nachtfaltern sind die Augen wirklich riesig und oft sehr kugelförmige Gebilde an der Seite des Kopfes. Also die sieht man auf jeden Fall. Und das sind Komplexaugen. Das heißt quasi nicht wie bei uns, dass das Auge eine große Linse hat, sondern dass es quasi, wenn man so will, für jeden Pixel des Bildes eine einzelne kleine Linse gibt, die diesen Teil des Gesichtsfeldes dann auf die Netzhaut der Insekten projiziert. Aber ganz wichtig, das bedeutet nicht, dass Insekten, wie man das in Hollywood gerne zeigt, ganz, ganz viele kleine Bilder der Welt, quasi Multiplikatoren der Welt in kleinen Bildern sehen, sondern die Insekten sehen genauso wie wir ein gesamtes Abbild der Welt. Und jede Facette, wenn man so will, kann man sich wie ein Pixel dieses Abbildes vorstellen.
Also das wird dann verrechnet sozusagen.
Genau. Genau. Mhm.
Und gibt es eine funktionelle Differenzierung, die wird es wohl geben müssen im Insektenauge, im Insektengehirn?
Ja, auf jeden Fall. Also nach dem Auge schließen sich die Teile des Gehirns an, die visuelle Informationen verarbeiten. Und tatsächlich sind alle Insektengehirne erstmal grob ähnlich aufgebaut. Und zwar haben die sogenannte optische Loben. Das sind zwei mehr oder weniger kugelförmige Teile rechts und links am Gehirn, wenn man so will. Und in der Mitte ein Zentralgehirn. Und diese optischen Loben, wie gesagt, verarbeiten vor allem visuelle Informationen. Die liegen auch dann direkt hinter den Augen, dass die Reizweiterleitung vom Auge dann direkt in diese optischen Loben geht. Und auch die sind also wiederum...
Loben wie Lobus, ne?
Genau.
Lappen
genau,
sozusagen.
Genau. Und auch diese Teile sind wiederum unterteilt. Also wenn man sich das genauer anschaut, wird quasi die Verarbeitung der visuellen Informationen von relativ einfach, dass Kontrast verarbeitet wird, zum Beispiel zu komplizierteren Verarbeitungsschritten, wie dass Bewegung aus dem, was das Auge wahrgenommen hat, extrahiert wird, geht quasi vom Auge bis zum zentraleren Gehirn, wird diese Verarbeitung komplexer. Und im Zentralgehirn sind dann einige Bereiche, die anderen Sinnen zugeordnet sind, also zum Beispiel dem Riechsinn, der vor allem über die Antennen wahrgenommen wird, der Insekten. Und dann auch Bereiche, die quasi Informationen integrieren, also zum Beispiel die verschiedenen Sinnesinformationen integrieren. Es gibt zum Beispiel Bereiche, die dem Insekt, die quasi aufnehmen, wie sich das Insekt bewegt relativ zur Welt und quasi so ein inneres Navigationssystem bilden. Es gibt Bereiche, die sind wichtig für das Gedächtnis. Also da ist quasi auch das Zentralgehirn nochmal in verschiedene Funktionseinheiten unterteilt.
Kann man durch Artvergleich etwas über die evolutionäre Entstehung lernen? Also Sie untersuchen ja nun sehr spezielle Arten, die heute leben. Ja. Aber mit evolutionärem Blick hängen die Dinge ja alle zusammen und sind auch durch die jeweilige Umwelt bedingt.
Ja, in jedem Fall. Also eine Sache, die wir uns zum Beispiel angeschaut haben, ist, wie sich das Gehirn von Faltern unterscheidet, die tagsüber leben, die in Dämmerungslicht leben und die wirklich strikt nachts leben. Und das Schöne ist, unsere Schwärmer, an denen wir arbeiten, das ist eine ziemlich große Familie von Faltern, da gibt es eben tagdämmerungs- und nachtaktive Tiere, die alle so nah verwandt sind, dass wir ihre Gehirne auch super vergleichen können. Und da haben wir uns zum Beispiel angeschaut, wie ist das relative Verhältnis zwischen Sehsinn und Riechsinn, weil es gut bekannt ist, das gibt zum Beispiel auch schöne Studien von Säugetieren, dass nachtaktive Tiere, selbst wenn sie sich stark auf ihren Sehsinn verlassen, sich stärker auf ihren Riechsinn verlassen als tagaktive Tiere, weil einfach Sehen nachts sehr schwierig ist, weil es wenig Licht zur Verfügung gibt und der Sehsinn quasi ein zweites System bildet, was auch nachts sehr gut funktioniert. Und das kann man sich zum Beispiel im Schwärmergehirn auch angucken, haben wir uns angeschaut, haben gemessen, wie groß ist denn das Volumen der Teile des Gehirns, die sich mit Sehen und mit Riechen befassen. Und tatsächlich ist es so, bei den tagaktiven Schwärmern sind die Areale, die fürs Sehen zuständig sind, relativ größer als die, die fürs Riechen zuständig sind. Und bei den nachtaktiven Faltern sind die Areale, die fürs Riechen zuständig sind, relativ etwas größer als die der Tagfalter. Und die fürs Sehen zuständig sind, relativ etwas kleiner als die der Tagfalter. Und man kann das sogar dann im Verhalten testen. Also man kann wirklich Neuroethologie machen, vom Neuro zum Verhalten gehen. Und wir haben unsere Tiere zum Beispiel gefragt, in Anführungszeichen, also wir haben Verhaltensexperimente gemacht, wenn wir ihnen beibringen, dass eine Blüte einen bestimmten Duft hat und eine bestimmte Farbe. Beides zusammen, die lernen also beides, es gibt den Duft und die Farbe. Wenn wir sie jetzt zwingen, eine Entscheidung zu treffen, gehen sie zum Duft oder gehen sie zur Farbe, dann gehen die tagaktiven Tiere zur Farbe und die nachtaktiven Tiere zum Duft. Also dann kann man diese Unterschiede im Gehirn tatsächlich auch mit Unterschieden im Verhalten zusammenbringen.
Ja, wie sind denn gerade bei denen, die mit wenig Licht auskommen müssen, bei den Nachtaktiven, wie sind denn da die Lösungsstrategien? Also da gibt es Spezialisierungen im Gehirn, okay, aber die Sinnesorgane sind ja auch schon angepasst.
Genau. Und zwar fängt das Ganze beim Auge an. Und da müssen wir uns einmal das Komplexauge vorstellen. Ich hatte gesagt, im Komplexauge ist quasi jede Facette für einen Teil der Umgebung zuständig, für einen Pixel quasi des Bildes.
Komplexauge und Facettenauge ist dasselbe.
Genau. Und tatsächlich ist es so, dass das bedeutet, dass quasi jeder Teil des Bildes von einer mini kleinen Linse, also von einer Facette, gebündelt wird. Und das ist ganz schlecht, um möglichst gut nachts zu sehen, denn je größer die Linse oder je größer die für die Fotografen die Apertur quasi des Auges, die Licht bündelt auf unsere Netzhaut oder auf einen Sensor, in dem Fotosensor zum Beispiel, desto mehr Licht kommt eben auf dieses Pixel drauf, desto lichtstärker ist unser Auge. Und wenn wir jetzt ein Komplexauge haben mit ganz vielen kleinen Facetten, die mini kleine Öffnungen haben, ist das sehr schlecht, um nachts zu sehen. Und was wir sehen bei nachtaktiven Insekten Zum Beispiel bei vielen nachtaktiven Käfern, aber auch bei unseren Nachtfaltern ist, dass sie ein ganz spezielles Komplexauge haben. Das nennt sich optisches Superpositionsauge. Und was da eigentlich passiert ist, dass benachbarte Facetten quasi zusammengeschaltet werden als Riesenlinse, wenn man so will. Und zwar bei manchen Tieren bis zu 1000 benachbarte Facetten zusammengeschaltet werden. Das heißt, die Linse wird oder die praktische Linse wird größer und es kann viel mehr Licht eingesammelt werden vom Auge und damit können die Tiere dann auch 100 bis 1000 Mal lichtstärker sehen.
Na gut, das ist naheliegend. Da würde man als Physiker auch drauf kommen, dass man einfach die Detektorfläche vergrößern muss, um mehr einzufangen.
Genau. Und wird auch jeder Fotograf quasi drauf kommen, wenn ich lichtstärkere Bilder haben will, muss ich in meine Optik investieren und brauche Objektive mit entsprechend größerer Apertur. Das ist im Grunde der Trick, den die nachtaktiven Insekten in ihren Augen haben. Das Interessante ist aber, dass das nicht ausreicht, um zu erklären, warum zum Beispiel unsere Falter, ganz speziell ein Falter, an dem wir sehr viel und an dem auch ich sehr viel gearbeitet haben, der mittlere Weinschwärmer heißt der, warum der selbst bei Sternenlicht noch hervorragend fliegen kann, Blüten suchen kann, interessanterweise auch Farben sehen kann. Wir können ja bei Sternenlicht keine Farben mehr sehen. Unsere Welt ist in Grautönen zu sehen bei Sternenlicht. Das waren auch die ersten Tiere, von denen gezeigt wurde, dass sie bei Sternenlicht trichromatisch, wie wir Menschen, Farben sehen können. Und die Augen alleine reichen nicht aus, um das zu erklären. Wenn man mal berechnet, wie viel Licht durch die Augen kommt, dann sollten die Tiere so bei mittlerem Mondlicht, also bei Halbmond ungefähr, eigentlich nicht mehr fliegen können.
Die Insekten haben nicht so Stäbchen und Zäpfchen wie wir, oder?
Nee, die Insekten haben quasi nicht so ein doppeltes System wie wir, was umschaltet von Tag- zu Nachtsicht. Das ist auch der Grund, warum die haben ein System, was unter anderem auch Farbe sehen kann. Nicht ganz die Farben, die wir sehen können, sondern UV, Blau und Grün im Fall unserer Weinschwärmer. Das schaltet aber nicht um. Das heißt, die können Tag wie Nacht, wenn genug Licht da ist, Farbe sehen. Was wir uns gefragt haben ist, wie kann es aber sein, dass die immer noch bei Sternenlicht unterwegs sind, wenn die Augen eigentlich bei Halbmond schon nicht mehr besonders gut sehen könnten. Und dann ist eben der Punkt, dass die im Gehirn das, was das Auge aufnimmt, nochmal nachverarbeiten. Auch das kennen die meisten Fotografen, dass man mit entsprechenden Bildbearbeitungsprogrammen noch einiges rausholen kann. Und im Grunde ist das das, was die Falter auch machen. Die schalten dann nämlich quasi nachträglich noch Informationen zusammen. Also was sie machen ist zum einen, dass sie Informationen über die Zeit integrieren. Im Grunde ist es äquivalent zu, wenn man die Belichtungszeit verlängert und entsprechend mehr Licht in seine Kamera bekommt. Nur, dass die Tiere das nicht im Auge machen, sondern im Gehirn quasi Informationen über die Zeit integrieren. Das bedeutet, dass sie quasi ein stärkeres Signal daraus bekommen. Es bedeutet aber auch, dass sie nicht mehr so schnell sehen können, also schnelle Bewegungen zum Beispiel nicht mehr auflösen können. Und sie machen genau das Gleiche räumlich, das heißt, sie schalten quasi benachbarte Nervenzellen zusammen oder wenn man sich das vorstellen will, benachbarte Pixel ihres Bildes werden zusammengerechnet, dadurch wird das Signal stärker, aber es bedeutet natürlich auch, dass sie dann, wenn es besonders dunkel ist und sie diese räumliche Integration machen, dass sie dann auch nicht mehr so feine Details auflösen können.
Ja, die räumliche Integration kann man sich gut vorstellen durch die Verschaltung von Nervenzellen, aber die zeitliche Integration, die nötigt mir Respekt ab, denn das heißt ja sowas wie ein Signal eine ganze Zeit lang speichern zu können, aufrechterhalten zu können im Gehirn. Irgendwie vielleicht ein paar Sekunden sogar.
Ja, tatsächlich ist es nicht so lang. Also wir reden mehr über zig bis knapp, also ja, ich würde mal sagen mehrere zig Millisekunden.
Aber das kann das Insektengehirn.
Genau, wobei das Spannende ist, genauso wie es sich schwerer intuitiv vorzustellen, ist es auch schwerer, oder war es zumindest für uns bisher schwerer, den Mechanismus zu finden. Also die räumliche Integration, da gibt es schon ganz lange Hypothesen, wo die stattfindet im Insektengehirn, weil da schon vor über 100 Jahren jetzt Zellen beschrieben wurden, die so seitliche Fortsätze haben, wo man sich auch ganz toll bildlich vorstellen konnte, dass die quasi so nach allen Seiten ausgreifen und von dort Informationen abgreifen. Und tatsächlich haben wir jetzt vor einigen Jahren gezeigt, dass genau diese Zellen auch die räumliche Integration bewerkstelligen. Mit diesen Ableitungen einzelner Nervenzellen, genau dieser Nervenzellen und deren Aktivität. Aber bei der zeitlichen Integration gibt es Hypothesen, wo die stattfindet, aber ist noch nicht abschließend geklärt, wo sie stattfindet und wie das funktioniert. Ich glaube, die Hypothesen sind ziemlich spezifisch. Mein Bauchgefühl wäre, dass das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, aber es hat bisher noch keiner wirklich nachgewiesen.
Geht man davon aus, dass sich solche Mechanismen auf andere Tierarten, auf Nicht-Insekten, auf höhere Lebewesen übertragen lassen?
Das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, mein Ansatz wäre ein bisschen anders. Nicht, dass wir quasi in Insekten etwas lernen, was wir so auf, sagen wir mal, Mäuse oder Menschen übertragen können. Mehr, dass wir in Insekten uns quasi Fragestellungen anschauen, die auch für Mäuse und Menschen relevant sind. Also wie sieht man besonders gut nachts zum Beispiel? Wie steuert man seine Bewegung mit visueller Information? Und sich dann anschaut, wie lösen das die Insekten in Anführungszeichen oder wie hat das evolutionär das Insektengehirn gelöst? Wie lösen das Mäuse? Wie lösen das Menschen? Und etwas eben durch diesen Vergleich lernt, was sind denn grundsätzliche Strategien, die Nervensysteme nutzen? Gibt es da etwas, was quasi prinzipiell so in allen verschiedenen Tierarten auftaucht? Und was sind denn spezielle Anpassungen? Weil was man sich vor Augen führen muss, ist, das Gehirn der Insekten ist evolutionär und strukturell sehr, sehr weit von unserem entfernt. Also die Nervenzellen sind in großen Teilen vergleichbar, aber wirklich die Struktur des Insektengehirns und des Säugetiergehirns ist erst nach der evolutionären Trennung dieser beiden Linien entstanden. Das heißt,
es ist nicht unmittelbar evolutionär verwandt, also nicht,
genau,
nicht
genau,
homolog.
Genau,
nennen,
es ist nicht
die,
homolog.
Die
also wir können, genau, wir können keine Homologien ziehen. Aber das wirklich Spannende ist, dass wir trotzdem funktionelle Strategien sehen, wie Informationen verarbeitet werden, die wir in Insekten und die wir in Säugetieren sehen. Was bedeutet, dass es offensichtlich einen Weg gab mit Nervenzellen. Die Nervenzellen können durchaus zumindest in ihrem Ursprung homolog sein, mit Nervenzellen quasi Probleme zu lösen, die Evolution in Insekten implementiert hat, obwohl deren Gehirn strukturell komplett unterschiedlich ist zu unserem Gehirn und in unserem Gehirn implementiert hat. Und da ist eben das Spannende, wo gibt es Strategien, die in diesen ganz unterschiedlichen evolutionären Wegen implementiert wurden, die sich sehr, sehr stark ähneln, aber auch, wo unterscheiden sich diese Strategien? Und was ich sagen würde, ist, durch die Untersuchung der Insekten und ihrer neuronalen Strategien können wir durchaus was über unsere lernen, denn wir stellen in Frage, warum hat denn unser Gehirn diese Strategie gewählt im Vergleich zu den Insekten und können so besser verstehen, wie Gehirnevolution vonstatten gegangen ist.
Mhm. Ja, man spürt die Begeisterung, die Sie für Ihre Forschung haben, und Sie geben die Begeisterung ja auch weiter. Sie halten bei uns im Nürnberger Planetarium einen Vortrag und Sie sind auch sonst in der Wissenschaftskommunikation aktiv, habe ich gesehen, insbesondere bei Science Slams. Ist das immer noch so? Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht?
Ja, das habe ich tatsächlich, habe ich während meiner Masterstudienzeit angefangen und sehr stark während meiner Promotionszeit war ich da bei Science Slams aktiv. Und hatte, muss ich ehrlich sagen, sehr viel Spaß daran, Wissenschaft kreativ umzusetzen. Also das war so das, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat, kreative Wege zu finden, wie man auch komplexe Probleme darstellen kann. Und was ich auch sagen würde, also Wissenschaft ist ein sehr kreativer Prozess, aber in den Science Slams kann man manchmal auch ein bisschen, man kann albern werden, man kann lustig werden, man kann in einer anderen Art und Weise kreativ werden als, ich würde sagen, im wissenschaftlichen Kontext. Also das hat mir sehr viel Spaß daran gemacht und vor allem direkten Feedback zu Menschen zu bekommen, die sich für Wissenschaft interessieren, aber eben nicht tagtäglich damit umgehen. Also das ist so das, was mir auch jetzt immer noch am allermeisten Spaß daran macht, öffentliche Vorträge zu geben, ist wirklich mit Menschen in Kontakt zu kommen und über die Forschung zu berichten, weil man auch, muss man auch ehrlich sagen, wenn man den ganzen Tag damit zu tun hat, sich manchmal schon fragt, warum machen wir das? Ist es wirklich sinnvoll, was wir hier machen? Aber quasi die Begeisterung zu spüren von anderen Menschen für diese Forschung ist wirklich unglaublich motivierend.
Ja, das ist schon eine wichtige Ausdrucksform. Es muss nicht immer der Poetry Slam sein, es kann auch der Science Slam sein.
Ja.
Sie hatten 2017 den Klartextpreis der Klaus-Tschira-Stiftung gewonnen. Das war, glaube ich, nach der Promotion?
Genau, ja.
Und das war so ein Science Slam?
Das ist tatsächlich kein Science Slam, sondern das ist ein Schreibwettbewerb, wenn man so will. Also der richtet sich speziell an Doktoranden und Doktorandinnen, ihre Doktorarbeit allgemeinverständlich in Textform darzustellen, oder zu meiner Zeit war das so, ihr müsst noch mal schauen, es kann sein, dass sich die Formate auch ein bisschen erweitert haben. Genau, und der wird dann von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen bewertet, die Texte quasi, und daraus werden die Preisträger dann gewählt.
Haben Sie das Gefühl, dass es generell schon anerkannt genug ist im Wissenschaftssystem, dass man auf diese Weise nach außen tritt? Denn man könnte ja so ganz hart karrierestrategisch sagen, es zählen einfach die Fachveröffentlichungen.
Mhm.
und nicht diese Zusatzaktivitäten?
Ja, es ist spannend. Also ich glaube, da ist gerade viel im Umbruch. Also es ist auf jeden Fall so, dass es sowohl wissenschaftspolitisch wie auch im wissenschaftlichen System selbst gewünscht ist, dass man wissenschaftskommunikatorisch aktiv wird. Ich würde aber sagen, dass die Wege, das wirklich in die Karriereplanung, aber auch in die tägliche Arbeit zu integrieren, die sind noch nicht wirklich da. Also zum Beispiel, wenn ich Lehre mache, ich habe auch eine Lehrverpflichtung als Juniorprofessorin, dann bekomme ich die entsprechenden Stunden dafür vergütet. Wissenschaftskommunikation ist aber immer noch sowas, das wird zwar gewünscht, dass man das tut, aber es ist quasi ja ein Bonus, den man sich selber irgendwie zurechtlegen muss, wie man den in seinen Alltag integriert. Und das ist insofern schwierig, als es einmal nicht unbedingt suggeriert, dass es wirklich auch gewertschätzt wird. Und zum anderen ist es natürlich einfach praktisch schwierig, weil man es irgendwie in seinen Alltag integrieren muss.
Ja, aber da hilft die Begeisterung.
Ja, das stimmt.
Da sind wir froh drüber. Frau Stöckel, was sind denn die nächsten Ziele Ihrer Forschung? So ein kleiner Blick in die Zukunft. Mhm. Was sind spannende offene Fragen? Was haben Sie vor in den nächsten Monaten und Jahren?
Ja, also wir haben quasi zwei große Felder, auf denen wir arbeiten. Und das eine, da haben wir heute drüber gesprochen, das ist, wie sich Insekten an wandelnde Lichtverhältnisse anpassen. Und da haben wir schon sehr viel gelernt darüber, wie die Augen funktionieren, wie das Gehirn funktioniert, vor allem wie es sich an langsam ändernde Lichtverhältnisse anpasst, also vom Tag zur Nacht. Woran wir jetzt gerade arbeiten und wo es viele spannende Fragen gibt, ist, wie sich die Tiere an rapide verändernde Lichtverhältnisse anpassen, wenn zum Beispiel unser Nachtfalter nachts in seiner Umgebung herumfliegt und auf eine Straßenlaterne trifft, auf einen Autoscheinwerfer trifft. Wie können sich die Tiere also an künstliches Licht, was wir Menschen in ihre Umwelt bringen, anpassen? Können sie sich anpassen? Was können wir daraus auch über ihr visuelles System lernen? Wie schnell das quasi funktioniert? Das haben wir uns selten weder im Verhalten noch im Gehirn angeschaut. Aber was können wir auch darüber lernen, wie wir unsere nächtliche Umwelt strukturieren, wo wir Lichtquellen einbringen, wie wir Lichtquellen gestalten, dass sie den Tieren so wenig wie möglich Probleme bereiten?
Ja, die sogenannte Lichtverschmutzung.
Genau, genau.
Und die sollen wir in den Griff kriegen?
Das wäre schön, denn tatsächlich ist es so, dass obwohl mit Sicherheit die meisten Leute schon mal von Lichtverschmutzung gehört haben, auch gehört haben, dass es gut wäre, die einzudämmen, dass über die Welt gemessen und auch in Deutschland gemessen Lichtverschmutzung immer noch zunimmt und nicht nur mit entsprechenden Problemen für unsere Nachtfalter, sondern für alle nachtaktiven Tiere. Natürlich ist klar, wir können auch nicht einfach nachts alle Lichter ausschalten. Also wir Menschen brauchen die Lichter aus verschiedenen Gründen, aber wir können mit Sicherheit die Lichtumgebung so verändern, dass sie den Tieren weniger Probleme bereitet.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke, viel Erfolg für Ihre künftige Forschung und vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Anna Stöckel.
Dankeschön.